Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel. Moin Jörg.
Hallo Steffi.
Wir haben in einer Episode, ich glaube es war Nummer 35, schon mal ein bisschen erklärt, wann liegt eigentlich eine Straftat vor, weil man das ja immer so schnell dahin sagt. Und wir haben da erklärt, okay, es gibt objektive, subjektive Tatbestandsmäßigkeit, die muss erfüllt sein, es gibt Rechtswidrigkeit und Schuld. Und du hast in einem Nebensatz gesagt, das fand ich eigentlich ganz schön, dass es anders als in Krimis eines nicht wirklich braucht und das ist ein Motiv. Also zumindest braucht man kein Motiv für die Strafbarkeit in aller Regel. Und da dachte ich, lass uns das doch nochmal genauer angucken. Das haben wir nämlich versprochen, das ist bisher aber noch nicht gemacht.
Wir haben so viel versprochen, Steffi, aber das machen wir heute. Weil ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also das Motiv braucht man zum Beispiel wirklich, wenn man wissen will, wer könnte es gewesen sein, wenn man praktisch überlegen muss, wer könnte das wollen. Ja? Aber dass man für die Strafbarkeit nicht auf das Motiv abstellt, ist ein großer zivilisatorischer Fortschritt, weil man nicht bestraft, dass jemand böswillig ist oder ein schlimmer Charakter, sondern man bestraft wirklich, dass ja was Schlimmes passiert ist, dass Rechtsgüter beschädigt wurden und dass eben in der Realität was umgesetzt wurde. Und ob aus welchem Wunsch oder mit welchem Ziel das gemacht wurde, ist in aller Regel einfach Wurst. Und das ist eigentlich modernes Strafrecht.
Ja, es gibt aber so ein paar Feinheiten, da könnte man auf den ersten Blick denken, aha, das stimmt ja gar nicht so ganz, da geht es ja doch wieder um Motive. Es gibt so ganz normale Vorsatzdelikte. Da genügt es, das zu tun, was wir in Episode 35 erklärt haben, dass du eben den objektiven und den subjektiven Tatbestand erfüllst und die entsprechen einander auch. Also das, was du objektiv tust, musst du subjektiv auch wollen und deswegen spricht man da auch von Kongruenz. Und dann gibt es aber auch welche, da spricht man von einer Inkongruenz oder überschießenden Intendenz. So wird der Jurist, klingt ein bisschen sperrig, so wird der Jurist es jetzt sagen. Und da ist es so, dass im subjektiven Tatbestand noch was auftaucht, was im objektiven gar nicht steht. Also das erkennt man am Gesetzestext klassischerweise dadurch, dass da steht, um zu oder zur Täuschung. Das sind so die Klassiker. Da ist also zusätzlich was im subjektiven Tatbestand, also auf der Innenseite, was objektiv auch nicht wahrnehmbar ist, ist aber nicht so richtig ein Motiv wie das, das man in den Krimis immer so verkauft kriegt, ne?
Nee, das ist wieder was anderes sozusagen. Da gehört zum Tat selber dazu, dass man mit der Tat was Bestimmtes erreichen will. Das ist nicht der Grund, warum man die Tat begeht, sondern man will mit der Tat sozusagen noch was Weiteres erreichen. Aber für die Strafbarkeit ist nicht entscheidend, ob das auch wirklich erreicht wird, ja.
Genau, da könnte man im Gesetz gucken, das kann man wirklich anhand dieser paar Wörtchen erkennen, in der Absicht, um zu. Das ist bei Diebstahl, bei Raub, wo ist es noch, bei Begünstigung, Betrug, Urkundenfälschung, solche Dinge. Da steht dann immer in der Absicht oder um dies oder jenes zu erreichen.
Und selbst bei Mordmerkmalen kann man das so deuten, zur Ermöglichung einer Straftat, zur Verdeckung einer Straftat werden sogenannte Mordmerkmale. Dann begeht man die Tötung, um noch was anderes damit zu erreichen. Ja. Aber das ist nicht das Motiv.
Genau, wobei man umgangssprachlich liest man immer wieder, ja, Mordmotiv. Das ist eigentlich falsch. Also wenn es um die Strafbarkeit geht, geht es um ein Mordmerkmal. Da hast du schon gesagt, was gibt es da noch? Mordlust, Befriedigung, Geschlechtstrieb, Habgier, sonstige niedrige Beweggründe. Die finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen schwammig. Ja. Heimtückisch und grausam finde ich fast greifbarer. Die anderen, die aufgezählt sind, sind halt sehr viel deutlicher, ne? Mordlust, ja. Befriedigung, Geschlechtstrieb, Habgier oder so. Aber eigentlich ist es ein bisschen untechnisch, finde ich, von einem Mordmotiv zu sprechen.
Genau. Ja. Aber übrigens zeigt das auch nochmal, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Also der Mordparagraf stammt wirklich aus der Nazi-Zeit und ist eigentlich so der letzte Strafparagraf, der sozusagen Charakterstrafrecht verkörpert. Das heißt ja nicht, wer einen Mord begeht, sondern der Mörder wird bestraft und Mörder ist wer. Ja, das ist eigentlich nicht, das ist völlig aus der Zeit gefallen. Das macht man heute nicht mehr, dass man Strafvorschriften so formuliert, dass man sozusagen an die Person anknüpft, nicht an die Tat. Dann gibt es aber auch durchaus noch Straftatbestände, die tatsächlich darauf abstellen, was man so im Weiteren eigentlich damit wollte. Das sind sogenannte Vorfallstraftaten, also wenn was ganz, ganz Gefährliches gemacht wird oder vorbereitet wird, dann möchte man gerne die Vorbereitung schon unter Strafe stellen. Aber jetzt kann es ja sein, dass die Handlung, wenn man gar nichts Schlimmes vorhat, auch nicht strafwürdig ist. Und deshalb muss man irgendwie noch ein Element daneben stellen, wo man sagt, also wenn ich das und das tue, um später das und das zu verwirklichen, dann ist es strafbar. Was weiß ich, wenn ich alle Zutaten kaufe für eine riesige Bombe, ja, und anfange im Keller das zu mischen, dann kann das die Vorbereitung einer Sprengstoffexplosion sein. Ja. Wenn ich das aber kaufe, weil ich da draußen Dünger machen will für meinen Acker, dann ist das eben nicht strafwürdig. Trotzdem kaufe ich möglicherweise im Baumarkt dieselben Sachen. Und darum gibt es da so Vorfeldtatbestände oder Vorbereitungshandlungen. Und da braucht man halt dieses Abgrenzungskriterium, was hat der Täter denn damit vor, um überhaupt zu erkennen, ist das strafwürdig oder nicht.
Stimmt, da gibt es zum Beispiel, wo steht 89a, Vorbereitung staatsgefährdenden Gewalttat. Genauso bei Terrorismusfinanzierung. Da wird ja schon angeknüpft daran, dass du das Geld sammelst oder entgegennimmst oder zur Verfügung stellst, mit dem Wissen und in der Absicht, dass dieses Geld dann zur Begehung von verwendet wird. Also da geht es auch quasi schon beim Sammeln los. Also ich hab die Bombe noch nicht gekauft, aber ich sammle schon mal dafür.
Genau. Und wo das Motiv tatsächlich auch eine Rolle spielen kann, ist nachher bei der Frage, wie hart bestraft wird. Also bei der Strafzumessung oder wenn es um einen besonders schweren Fall geht zum Beispiel, da kann das schon mal eine Rolle spielen. Aber für den Auslöser, dass etwas überhaupt strafbar ist als Handlung, kommt es auf die Handlung und den Vorsatz an in der aller Regel. Aber so ein Beispiel, wo das Motiv dann doch eine Rolle spielt, ist § 46 Strafgesetzbuch. Da wurde nach der Aufdeckung der NSU-Morde tatsächlich diese zusätzliche Formulierung reingenommen: Wer die Tat aus rassistischen, menschenfeindlichen, antisemitischen, geschlechtsspezifischen oder gegen sexuelle Orientierung gerichteten Motiven oder aus sonstigen menschenverachtenden Gründen begeht, wird er unter Umständen besonders hart bestraft. Ja. Da spielt tatsächlich das Motiv eine strafschärfende Rolle, aber nicht eine strafbegründende Rolle.
Ich glaube, das ist auch eine gute Verortung. Also, dass du das dann im Rahmen der Strafzumessung, nicht im Rahmen der Strafbarkeit, sondern dass dann eben das Gewicht der Bestrafung vielleicht einfach nochmal zunimmt, finde ich eigentlich eine ganz, ganz gute Verortung. Aber tatsächlich, außer der Strafzumessung, ist mir selber auch nichts eingefallen, wo ein Motiv tatsächlich mal effektiv eine echte Rolle spielt.
Also man kann darüber diskutieren beim § 240 Strafgesetzbuch bei der Nötigung, weil der sehr kompliziert konstruiert ist.
Ja.
Aber da spielt es auf einer ganz anderen Ebene eine Rolle. Das wird sich tatsächlich lohnen, darüber mal gesondert zu sprechen, weil das ist ein ganz, ganz schwieriger Straftatbestand. Meine Überzeugung ist ehrlich gesagt, also wenn was so viele Besonderheiten aufweist, sollte man sich mal überlegen, ob es vielleicht prinzipiell falsch ist, aber egal. Da spielen die Motive, ich habe umstritten, eine gewisse Rolle. Vielleicht auch nochmal zur Erläuterung, warum ist es vielleicht auch ganz gut, dass Motive keine Rolle spielen. Um was geht es denn im Strafrecht? Im Strafrecht geht es ja nicht darum, Gedanken zu bestrafen oder Einstellungen zu bestrafen. Es geht darum, durch die Strafdrohung Rechtsgüter von Menschen zu schützen. Davor, dass jemand anders was kaputt macht, beschädigt, verletzt, beleidigt, was auch immer. Und deshalb ist es richtig, daran anzuknüpfen, im Tatbestand objektiv wird ein Rechtsgut beschädigt und subjektiv ist man dafür verantwortlich, sozusagen, wenn man das wollte, wusste oder zumindest nicht aufgepasst hat. Ja, vorsatzbedingter Vorsatzfahrlässigkeit. Und es wäre nicht gutes Strafrecht, sozusagen an die böse Absicht anzuknüpfen, sondern es geht einfach um den Rechtsgüterschutz. Und das zeigt auch nochmal, das finde ich auch Ausdruck von Artikel 1 Grundgesetz, Menschen sind keine Objekte und man darf nicht einen Mensch zu seinem Objekt machen, indem man sagt, wenn ich das Motiv habe, darf ich ihn schädigen, wenn ich das Motiv habe, darf ich nicht, sondern einfach, das Rechtsgut ist geschützt gegen jeden Angriff. Punkt.
Ich finde das auch richtig, weil es muss schon irgendwie an den Unrechtserfolg, klingt natürlich blöd, aber an das Handlungsunrecht angeknüpft werden und nicht an, es ist ja kein Gesinnungsstrafrecht.
Genau.
Finde ich auch richtig so. Das heißt, was man häufig in Krimis so hört, Motive kann man sich schon mal angucken, um zu ermitteln. Da sind sie natürlich ganz wichtig, aber für die Strafbarkeit selber im Wesentlichen irrelevant.
So ist es.
Haben wir das auch nochmal abgeräumt, Jörg?
Auch das.
Gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal noch erklären können. Vielleicht haben wir da auch noch was aus den älteren Episoden offen gelassen, was wir nochmal aufgreifen können.
Jura ist unendlich.
Ist unendlich. Bis dahin, Jörg.
Bis denn, ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.